Ja, vielen Dank auch nochmal für dieses wunderschöne gesungene Gebet. Lieber Herr, segne du dein Wort an uns. Amen. Das Leben ist ja eine große Spanne für die meisten Menschen zwischen ganz klein und ganz alt. Eine alte Dame verlässt ihr Zimmer in einem Pflegeheim und sucht etwas. Sie sucht und kramt verzweifelt in ihrer Handtasche. Und als man sie fragt, nach was sie sucht, da antwortet sie, sie sucht den Tag. Sie sucht den Tag und findet ihn nicht. Das ist eine Szene aus einem sehr bewegenden Dokumentarfilm. Der ist mir mal so hängen geblieben, der Tag, der in der Handtasche verschwand. Also vielleicht, wenn ihr den mal zu sehen bekommt, schaut ihn euch unbedingt an. Es ist ein bewegender Film über das Altwerden und auch über das Thema Vergesslichkeit. Vergesslichkeit ist was, unter dem ich auch gelegentlich leide. Vor allen Dingen gerade, wenn ich viele Gesichter und Namen hier vor mir sehe und manches noch durcheinander bringe. Aber das ist eher eine harmlose Vergesslichkeit, hoffe ich doch, ja. Und ihr seid ja auch unglaublich gnädig. Aber Vergesslichkeit kann auch furchtbar sein. Es kann auch nach einem Unfall passieren oder im Verlauf einer Erkrankung. Retrograde Amnesie nennt man das. Das heißt, wenn das Gedächtnis total ausfällt und vor allen Dingen das, was vor dem Ereignis, also dem Unfall oder der Krankheit war, ist gelöscht. Ein totaler Gedächtnisverlust. Das ist was Furchtbares. Es wurde auch schon oft in Filmen thematisiert. Für die Betroffenen ist es katastrophal. Stellt euch mal vor, ihr wacht auf und wisst nicht mehr, wer ihr seid. Ihr wisst nicht mehr, wer euch liebt. Ihr wisst nicht mehr, was eure Familie ist, wer eure Freunde sind und ihr wisst nicht mal so wirklich, wer ihr eigentlich selber seid. Das alles passiert Menschen mit einer Amnesie in einer schweren Version. Also selbst wenn wir ein bisschen vergesslich sein sollten, dann ist das gegen einen solchen Gedächtnisverlust natürlich harmlos. Dass es so etwas gibt, zeigt uns aber, dass Erinnerung ein ganz wesentlicher Aspekt unserer Persönlichkeit ist. Wenn wir kein Gedächtnis hätten, ja, wer wären wir dann? Versucht euch das mal vorzustellen, es geht eigentlich gar nicht. Das Gedächtnis ist ein Geschenk, dessen Wert wir eigentlich erst so richtig erkennen, wenn es uns fehlt oder wenn es uns ein bisschen abhanden kommt. Und ausgerechnet dem, der wir dieses Gedächtnis oder diese Fähigkeit erinnern zu können, zu verdanken haben, den vergessen wir nicht selten. Gott selbst. Wir sind seine Geschöpfe und doch kommt es vor, und zwar gar nicht so selten leider, dass wir ihn vollkommen vergessen und völlig ausblenden aus unserem Leben. Ihn, der uns das Gehirn samt seinen phänomenalen Möglichkeiten geschenkt hat. Wie viel das Gedächtnis leisten kann, das wissen wir auch oft gar nicht. Das kommt in seltenen Fällen zum Vorschein bei sogenannten Savants, Inselbegabte, die auch ein Problem haben, dass sie nämlich das, was sie behalten, nicht löschen können. Stephen Wiltshire, das ist ein Mensch, der hat die Fähigkeit, sich optisch Dinge einzuprägen und sie dann nicht mehr zu vergessen. Der fliegt zum Beispiel mit dem Helikopter 20 Minuten über eine Großstadt und anschließend zeichnet er die gesamte Stadt aus einer Luftperspektive komplett auf eine riesige Leinwand, mehrere Tage lang. Ja, das hat er schon mit London gemacht, das hat er mit Rom gemacht, mit New York und sogar mit Mexico City. Und wenn man anschließend vergleicht, was er da zeichnet, dann stimmt das fast identisch überein mit der Realität, bis zur Säulenanzahl in irgendwelchen Tempeln in Rom oder die Fenster in einem Hochhaus. Es ist völlig verrückt. Und man denkt, das kann nicht sein. sowas geht eigentlich nicht, aber es geht bei euch allen. Ihr alle habt diese Fähigkeit. Nur brauchen wir gleichzeitig auch die Fähigkeit, Dinge zu vergessen, damit wir nicht überlastet sind von diesen Eindrücken. Aber das Gehirn kann unglaublich viel. Es ist das Komplexeste, nehme ich mal an, was Gott geschaffen hat, das menschliche Gehirn. Ein gesundes Gehirn kann beides. Es kann erinnern und es kann vergessen. Das Wichtige behält man und das Unwichtige löscht man in der Regel oder sollte man. Das ist gut, wenn wir das können. Paulus schreibt mal, prüft aber alles, das Gute behaltet. Auch da steckt so ein ganz bisschen gewollte Vergesslichkeit drin. Was Gott angeht, da dürfen wir gerne behalten. Da dürfen wir auch gerne sowas wie Savants werden. Ja, Leute, die inselbegabt sich immer an das erinnern, was Gott jede Menge Gutes in unserem Leben getan hat. Und das wünsche ich auch den beiden Kindern, die gesegnet wurden, dass sie das behalten können, was Gott Gutes in ihrem Leben tun und dass auch ihre Eltern und Familien das wahrnehmen und dankbar sein können. Was Gott uns mitteilt, das ist eigentlich nie überflüssig, sodass es gelöscht werden müsste, um wichtigeren Dingen Platz zu machen. Aber genau das ist oft unser Problem mit Gott. Vieles überlagert unser Wissen und unsere Erfahrung mit unserem großen Schöpfer und Gott. Und deswegen brauchen wir Erinnerungshilfen. Ein Psalm der Erinnerung oder man könnte sagen, die ideale Gedächtnisstütze ist allein schon wegen seiner Zahl optimal, nämlich 111. Ja, 111, zumindest das kann man sich schon mal behalten, hoffe ich. Also 111, wer Probleme hat, Gottes gute Taten zu behalten, der müsste sich zumindest an diese drei Zahlen erinnern und dann wird er in der Bibel fündig. Ich lese den Psalm uns einmal vor. Wer eine Bibel hat, kann gerne auch mitlesen, aufschlagen und beim Lesen auch schon erste Entdeckungen machen. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Völker. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind geschaffen, wahrhaftig und recht. Er sandte Erlösung seinem Volk und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und hehr ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibt ewiglich. Im alten Israel, da wusste man, dass man sich regelmäßig an Gottes große Taten erinnern sollte. Und das ist auch für uns eine gute Hilfe. Erinnern, um sich gebührend bei Gott bedanken zu können. So blieb ja zum Beispiel die Befreiung Israels aus Ägypten ganz besonders im Gedächtnis. Oder Gottes harte Erziehungsarbeit mit diesem speziellen Volk. Manchmal denke ich, er hat sich so das schwer erziehbare Kind unter den Völkern ausgesucht. Und das ist auch ein Beispiel für uns. Ja, wir Menschen machen es unserem großen Gott und Schöpfer nicht leicht. Und auch wenn wir ihn vergessen, dann ist das so ein Punkt, der nicht nur für uns tragisch ist, sondern der auch Gott wehtut. Andere Völker sollten nämlich erkennen an Israel, was es heißt, von Gott geliebt und geführt zu sein. Das war eigentlich der Auftrag. Das ist die ganze Idee hinter der sogenannten Heilsgeschichte mit Israel. Und das ist leider ziemlich oft in die Hose gegangen, auch und vor allem, weil die Leute vergesslich waren. Aber nicht, weil sie vergesslich waren aus Altersgründen oder weil sie eine Amnesie hatten. Wenn wir vergessen, weil wir dement werden oder krank sind, da ist Gott sehr gnädig. Und das können wir auch ganz entspannt sehen, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, so zu denken, wie wir es als gesunder Mensch können. Da ist Gott barmherzig, da macht er uns keine Vorwürfe, da klagt uns niemand an. Aber wenn wir denken können, wenn wir uns erinnern können, wenn wir Fähigkeiten haben, auch Gottes Botschaft an uns wahrzunehmen, dann sind wir verantwortlich, auch Gott gegenüber mit dem, was er uns sagt. Und die Israeliten haben vergessen, weil sie mutwillig vergessen haben. Sie wollten sich nicht erinnern. Oft wollten sie vor allem Gottes Warnungen nicht ernst nehmen und haben sie in den Wind geschlagen zugunsten ihrer eigenen Wege, die sie gehen wollten. Mutwilliges Vergessen kennt ihr vielleicht auch. Dinge, die mir nicht so in den Kram passen. Ja, also da kann man sich richtig Übung aneignen. Ja, also dass man das wegdrückt, vergisst, Sachen, die mein gewohntes Denken durcheinander bringen. Ja, vielleicht lasse ich mich kurz aufrütteln, vielleicht auch heute Morgen. Und dann denke ich, ach komm, weg damit. Ja, es gibt Wichtigeres. Berechtigte Kritik, ja, auch sowas. Ja, höre ich mir mal an und denke, naja, aber so schlimm ist es ja auch nicht mit mir. Und das mit der Kritik, vergiss mal schnell. Oder wenn etwas meine tollen Pläne, die ich mir vorgenommen habe, glaubwürdig erscheinen lässt. Eine dringend nötige Aussprache ist auch so ein Punkt. Es gibt Dinge, die sollten unbedingt untereinander geklärt werden, weil man schuldig aneinander geworden ist. Und da gibt es tausend Gründe, warum dieses Gespräch nicht stattfinden sollte. Das sind so typische Vergesslichkeitsstrategien, die wir haben. Und das ist eigentlich eine Schande, finde ich, wenn sich Gott selbst bei uns in Erinnerung rufen muss. Gnädigerweise tut er es immer wieder. Er hat es bei Israel so gehabt und auch bei uns ist das seine Art. Und wir dürfen uns jedes Mal freuen, wenn wir auch erschrecken über die Tatsache, dass wir Gott vergessen haben, weil das ist schon wieder eine Erinnerungshilfe von ihm. Und Psalm 111 ist eine ganz besondere Gedächtnishilfe. Wie gesagt, 111 ist schon mal relativ einfach. Und vor allen Dingen für die Israeliten war das ein ganz cooler Psalm, weil die 22 Halbsätze dieses Psalms sind exakt nach dem hebräischen Alphabet angeordnet. Ich habe da manchmal so eine Strategie, wenn mir ein Name nicht einfällt, ja, dann gehe ich alle Buchstaben durch, ja, und plötzlich bei D oder so klingelt's, ja, und da fällt mir der Name ein. Und so könnte man es eigentlich auch mit diesem Psalm machen. Ja. Man könnte als Israelit zumindest oder wenn man Hebräisch kann, sich von einem Vers zum nächsten hangeln und im Endeffekt hat man die ganze Bandbreite von dem, was Gott tun kann und getan hat. Vielleicht ist euch das eben beim Lesen schon aufgefallen. Der Psalm strotzt von Aussagen über Gott, was Gott über sich selbst bekannt macht. Er tut, er hat, er gibt, er lässt, er sendet. Ja, also es ist unglaublich viel Aktivität, was Gott alles tut. Und vor allen Dingen Vers 4, er hat ein Gedächtnis gestiftet. Das klingt ein bisschen schwer verständlich. Aber es heißt, er hat etwas getan, damit man sich an ihn erinnert. Das sind natürlich in erster Linie seine gewaltigen Taten in der Geschichte und bei einzelnen Menschen. Aber es sind auch zum Beispiel die Feste, die Gott eingesetzt hat im Alten Testament und auch im Neuen Testament haben wir welche, die uns regelmäßig daran erinnern, was Gott getan hat. Insofern finde ich es gar nicht schlecht, wenn man jedes Jahr ganz bestimmte Feste feiert. Demnächst Reformationsfest, ja, steht jetzt so nicht in der Bibel, hat aber sehr viel damit zu tun. Weihnachten, Ostern und so weiter, ja, diese Feste haben ihren Sinn und sie hatten auch im alten Bund schon ihren Sinn. Zum Beispiel das Passafest in Verbindung mit der Tatsache, dass Gott sein Volk aus Ägypten rausgeholt hat und von der Sklaverei befreit hat. Deswegen sollte dieses Fest regelmäßig gefeiert werden, damit das Volk niemals Gottes große Tat vergisst. Und dieser Psalm 111 war dann auch irgendwann zu einem Psalm geworden, der wurde liturgisch immer wieder eingebaut. Der wurde regelmäßig im Tempel vorgetragen, vielleicht auch vorgesungen, sehr wahrscheinlich. Und dadurch, dass es wiederholt wird, hilft das unserem Gedächtnis natürlich auf die Sprünge. Also Wiederholung ist auch was ganz Wichtiges, damit man Dinge behält. Und deswegen schadet es auch überhaupt nicht, wenn man die Bibel immer wieder liest. Manche, die Gott nicht kennen oder mit der Bibel wenig bisher zu tun hatten, die denken immer, wie kann man das nur, ja? Immer wieder die gleichen Stories, ja, immer wieder dieselben Sachen. Ist das nicht todlangweilig? Oder kennt ihr ein Buch, was ihr im Schrank habt, was ihr, sag ich mal, jedes Jahr einmal lest? Eher nicht, ne? Also es gibt so ein paar, die habe ich tatsächlich, das sind zum Beispiel Bestimmungsbücher für Insekten. Ja, ja, da gucke ich regelmäßig rein, weil ich wieder wissen muss, was ist das eigentlich für ein Viech, was ich da sehe oder fotografiere. Und da kann ich total begeistert sein, obwohl das immer das gleiche Buch ist. Und mit der Bibel müsste es doch mir noch viel mehr so gehen. Da kann ich immer wieder begeistert sein von dem, was Gott von sich mir bekannt macht, auch von dem, was ich längst wissen müsste. Und ich freue mich, wenn er mir hilft, mich zu erinnern. Und dann beginnt dieser Psalm ja auch mit einem großen Halleluja. Es ist eigentlich ein Trio von drei Psalmen, 111, 112, 113. Also wer mit 111 Vergesslichkeitsprobleme hat, der kommt auch noch mit 112 weiter. Ja? Also dann ist er wenigstens in der Nähe. Notrufnummer, ja? 112. Kommt man also auch schon dahin. Und Halleluja, so wie diese drei Psalmen beginnen, bedeutet eigentlich nichts anderes als: Lasst uns gemeinsam Jahwe, unseren Gott, loben. Lasst uns ihn loben. Plural. Wenn wir also Halleluja singen oder sagen, dann tun wir gemeinsam etwas gegen das Vergessen. Es ist ja eigentlich eine Aufforderung, mit diesem Wort jedes Mal eine Aufforderung, Gott zu loben. Und dann heißt es ja hier auch weiter: Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Und heute ganz speziell, da können wir doch danken für die beiden Kinder, die wir segnen durften. Und überhaupt, wer Gott loben will, der muss natürlich wissen, warum. Also ich kann auch schlecht von meiner Frau schwärmen, wenn ich keine Ahnung habe, wer sie ist und was sie so gut findet, ja, oder was wir gemeinsam erleben. Das ist ganz schwierig, ja. Also ihr könnt doch nicht jemanden loben, den ihr nicht kennt. Und das ist mit Gott genauso. Deswegen ist es ganz entscheidend zu wissen, was Gott für großartige Dinge tut, damit wir ihn auch von Herzen loben können. Also, krame gelegentlich mal in deinem Herz und in deinem Hirn und überlege, wofür du Gott danken kannst, welche Eigenschaften du loben kannst, welche Charakterzüge von ihm. Und da helfen zum Beispiel die Verse 2 bis 3 ziemlich schnell weiter. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Einer meiner liebsten Verse in der Bibel, weil es zeigt, dass Forschung und Glaube total zusammenpasst. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Es geht in dem Psalm natürlich nicht in erster Linie um die Natur, aber auch, was Gott geschaffen hat in der Natur und was er schafft beim Menschen. Das ist das Thema. Und das sind wunderbare Dinge, die es zu erforschen gilt, damit man sich drüber freuen kann. Also wenn es dir mal schwerfällt, Gott zu danken, dann darfst du durchaus auch in die Natur schauen und sehen, was Gott geschaffen hat. Was für ein gewaltiges Universum. Was für eine großartige Natur hat er sich ausgedacht. Und das ist ja eine Natur, die eigentlich im Notfallmodus läuft seit dem Sündenfall. Und trotzdem ist sie noch faszinierend, absolut funktionsfähig. Gott hat sich geniale Gesetze ausgedacht, um die Natur zu stabilisieren. Die Naturgesetze sind einfach da, weil Gott sie sich ausgedacht hat. Sie müssen genau so sein, sie dürfen kein bisschen Abweichung haben, sonst würde alles kollabieren. Und das darf ausdrücklich auch erforscht werden. Naturwissenschaften sind bis heute total dazu geeignet, um Gottes Lob zu beflügeln, statt es zu dämpfen, wie manche glauben. Und natürlich gibt es neben den Naturgesetzen auch noch andere Gesetze, Gottes Gebote für uns Menschen. Die sind eigentlich noch mehr dazu geeignet, Gott zu loben. Sie sind dazu da, dass wir besser miteinander klarkommen und vor allen Dingen mit Gott. Die ethischen Vorgaben der 10 Gebote sind in ihrer Prägnanz eigentlich kaum zu toppen. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich die mal vergleiche mit so üblichen Gesetzestexten. Ich habe hier mal einen zum Thema Falschaussagen. Das ist schon eine Zusammenfassung aus 3 Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch. Ich lese es mal vor, ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen tendenziös, ja, also ihr müsst nicht alles verstehen, aber nur mal so vom Klang und dann schauen wir uns dagegen mal einen Bibeltext an. Wer vor Gericht oder vor einer anderen zur eidlichen Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen zuständigen Stelle als Zeuge oder Sachverständiger uneidlich falsch aussagt, wer von einer zur Abnahme einer Versicherung an Eidesstatt zuständigen Behörde eine solche Versicherung falsch abgibt oder unter Berufung auf eine solche Versicherung falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Hat ein Zeuge oder Sachverständiger sich eines Meineids oder einer falschen, uneidlichen Aussage schuldig gemacht, so kann das Gericht die Strafe nach seinem Ermessen mildern und im Falle uneidlicher Aussage auch ganz von Strafe absehen, wenn der Täter die Unwahrheit gesagt hat, um von einem Angehörigen oder von sich selbst die Gefahr abzuwenden, bestraft oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besserung und Sicherung unterworfen zu werden. Das Gericht kann auch dann die Strafe nach seinem Ermessen mildern oder ganz von Strafe absehen, wenn ein noch nicht eidesmündiger uneidlich falsch ausgesagt hat. Ja, also das Einzige, was ich da verstanden habe beim ersten Lesen, war, es droht mir Gefängnisstrafe. Ja. Aber warum, das habe ich nicht verstanden. Vergleiche das mal mit einem Satz aus der Bibel. Aus den 10 Geboten, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen nächsten Punkt. Oder, wem das zu wenig ist, Prediger 5, Vers 4, es ist besser, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst. So, damit ist eigentlich ziemlich viel geklärt. Ja? Wenn man diese beiden Gebote vor Augen hat und im Herzen, dann ist man auch vor dem Strafgesetzbuch sicher. Gott braucht keine Bandwurmparagraphen, keine Sonderregeln. Und das ist auch so ein faszinierender Punkt, ja, wie Gott selbst die Dinge auf den Punkt bringt, wie er Dinge sehr klar macht. Und wenn wir sie vergessen, dann liegt es oft gar nicht daran, dass wir es nicht verstanden haben, sondern daran, dass wir es nicht verstehen wollen, weil es uns nicht in den Kram passt. Gott gibt uns gnädigerweise Gedächtnisstützen. Schauen wir nochmal in Vers 4 und 5. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund. In diesem Psalm taucht das Wort ewig mehrmals auf. Und da ist ganz klar, wenn der Ewige etwas tut, dann hat das eine andere Qualität. Wir sind oft extrem stark in unserem kleinen Leben mit unserem Zeithorizont gefangen. Und es fällt uns schwer, diesen großen Blick zu haben, den Gott hat, der ewig ist. Und diese Ewigkeitsdimension Gottes, die unterstreicht seinen Überblick, sie unterstreicht seine Zuverlässigkeit. Und sie unterstreicht seine Treue. Deswegen ist dieses ewig auch in Verbindung mit seinem Bundesschluss hier im Psalm erwähnt. Wenn Gott etwas verspricht, wenn er einen Bund schließt, dann hält er den, dann steht er dazu, auch wenn Jahrhunderte oder Jahrtausende ins Land gehen. Er vergisst es nicht. Und so hatte Gott auch immer schon neben der Sonderstellung Israels alle Menschen im Blick. Das sehen wir nicht erst im Neuen, sondern schon im Alten Testament. Und dazu hat er unübersehbare Zeichen gesetzt, durch die Wunder, die er immer wieder tut. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum es Wunder überhaupt gibt? Ein Student hat mir mal gesagt, er finde das irgendwie komisch, dass Gott die Naturgesetze geschaffen hat und dann ständig seine Existenz dadurch beweisen muss, dass er sie außer Kraft setzt. Ich fand das irgendwie eine kluge Überlegung, aber gleichzeitig auch zu kurz, weil natürlich, wenn Gott zeigt, dass er über den Naturgesetzmäßigkeiten steht, erst dann wird klar, woher die eigentlich kommen, dass Gott nicht selbst sozusagen aus der Natur heraus entstanden ist, wie manche denken. Ja, Gott sozusagen im Gehirn von uns, ja, der hat sich da entwickelt, aber den gibt es eigentlich gar nicht. Nein, Gott steht über dem menschlichen Denken und er steht über den Naturgesetzmäßigkeiten, die von ihm kommen. Und dazu hat er immer wieder Zeichen gesetzt, zum Beispiel die Außerkraftsetzung des Todes durch die Auferstehung Jesu. Und durch viele Zeichen, die Jesus getan hat, um genau das zu bezeugen, dass es sich wirklich um Gott handelt, der hier wirkt, und dass das nicht irgendwie so ein Unterhaltungskünstler ist, der für eine gewisse Zeit die Menschen begeistert. Jesus selbst ist eigentlich das größte Zeichen, das Gott setzt. Und er sagt selbst einmal dazu in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, zeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Ganz wichtiger Text. Also was Jesus getan hat, sollte seine Vollmacht bezeugen. Und das hat er getan. Das größte Rettungsprogramm für die Menschheit bedeutet ewiges Leben, nicht bloß kurzfristige Gesundheit oder Wohlstand. Der Glaube an Jesus ist auch kein Opium fürs Volk, sondern er ist lebensrettende Medizin. Und deswegen muss diese Botschaft unter die Leute. Wir lesen nochmal Vers 6 bis 9. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Völker. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Da ist wieder dieser Ewigkeitsaspekt. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind geschaffen, wahrhaftig und recht. Und er sandte Erlösung seinem Volk und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und Herr oder erhaben ist sein Name. Da ringt der Psalmist wieder um Worte. Wie soll er die unfassbare Übersicht Gottes über das Weltgeschehen beschreiben? Mit was soll er Gottes Schaffenskraft vergleichen? Was wären wir Chaoten ohne Gottes ordnende Hand? Das ist uns gar nicht bewusst. Unser ganzer Körper würde nicht funktionieren ohne ihn. Und auf was sollten wir uns verlassen, wenn nicht auf sein Recht und darauf, dass er hält, was er verspricht? Die Sehnsucht nach Halt und Sicherheit, die kann bei Gott gestillt werden, weil er ewig ist. Die Popsängerin Stefanie Kloß von Silbermond hat mal gesungen: Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Gib mir irgendwas, das bleibt. Also der Text, der ist mir irgendwie so unterwegs auf der Autobahn, im Radio mal so, ist der mir irgendwie reingegangen, dachte ich, boah, da hat ja mal jemand richtig nachgedacht in der Popszene, ja. Das ist ja eigentlich die Sehnsucht, die in ganz vielen Menschen steckt. Wo ist dieser Halt? Und man versucht ihn natürlich bei unseren nächsten Freunden und beim Partner zu finden. Vielleicht auch bei den Kindern oder die Kinder bei den Eltern. Aber doch am Ende ist da keine Sicherheit. Wir sind Menschen. Wir enttäuschen uns. Wir erfüllen uns nicht unsere Erwartungen gegenseitig. Wo ist das, was bleibt? Es ist bei Gott. Und wer Psalm 111 kennt, der weiß das. Und so folgt am Ende das ganz logische Fazit dieses Psalms: Die Furcht des Herrn oder die Ehrfurcht vor Gott und die Anerkennung seiner höchstrichterlichen Instanz, das ist die Weisheit, das ist der Weisheit Anfang. Wahrhaft klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibt ewiglich. Wenn ich das alles von Gott abgespeichert habe, fällt es mir nicht mehr schwer, Gott zu loben. Und wenn es dir nicht mehr einfällt, dann denk dran, wähl die Nummer 111 und vergiss nie, was er dir Gutes getan hat. Amen.